Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen. In der Schweiz sei mindestens jede fünfte Subvention fragwürdig. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Bundes. Erfolg nach einjähriger Verhandlung. Die Temporärbranche der Schweiz hat erstmals einen Gesamtarbeitsvertrag. Die UNO-Artenschutzkonferenz geht zu Ende mit Aufrufen zur Erhaltung des biologischen Reichtums. Dann kein weiterer Schuldenerlass für den Irak. Dafür gibt es viele Gründe und nicht nur vorgeschobene, sagt unser Gesprächspartner im Nahen Osten. Wenn der Bundesrat nicht aufklärt, muss das Parlament aufklären, sagt Ständerat Dikmati zur Aktenvernichtung. Freihandel? Nicht mit uns. Stimmen aus dem Berner Seeland. Und im Dossier, man muss den Gegner kennen. Wir stellen ihn vor, die Fußballnation Tschechien. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durra und mit den Nachrichten Ursula Vogler.
Der Bundesrat hat den neuesten Subventionsbericht verabschiedet. Der Bericht bezieht sich auf das Jahr 2006 und enthält detaillierte Auswertungen zu den 230 Subventionen des Bundes. Zahlreiche Subventionen will der Bundesrat weiterprüfen. Geraldine Eicher.
Die großen Subventionsbrocken Landwirtschaft, Sozialversicherungen, Gesundheit und Verkehr sind von der Überprüfung nicht betroffen. Dies geschieht bei der regelmäßigen vierjährlichen Diskussion zum Rahmenkredit der einzelnen Bereiche. Der Bundesrat hat die einzelnen kleineren Subventionen durchforsten lassen und er hat bei jeder dritten geprüften Subvention Handlungsbedarf gefunden. Finanzminister Rudolf Merz.
Wir haben 70 herausgefunden, bei denen wir glauben, dass man auch mit etwas weniger Mitteln die Aufgabe trotzdem noch erfüllen kann. Sie werden etwa 100 Millionen weniger Ausgaben bringen.
Und in jedem Fall muss das Parlament bei der Budgetberatung über die Umsetzung der Maßnahmen beschließen. Nicht nur bei den bisherigen, auch bei den künftigen neuen Subventionen will der Bundesrat genauer hinsehen. Er prüft, ob künftig häufiger Subventionen ausbezahlt werden sollen, die zeitlich limitiert sind.
Der Bundesrat will das neue Hochschulgesetz nochmals überarbeiten lassen. Er reagiert damit auf die Kritik, die im Laufe der Vernehmlassung vorgebracht worden ist. Bei der Überarbeitung soll unter anderem dafür gesorgt werden, dass die einzelnen Hochschulen autonomer arbeiten können. Bei den Fachhochschulen soll darauf geachtet werden, dass ein starker Praxisbezug bestehen bleibt. Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, die SUVA, soll sich nach dem Willen des Bundesrates auf ihre Kernaufgaben beschränken. Die SUVA soll demnach keine Zusatzversicherungen anbieten dürfen. Außerdem soll auch in Zukunft jemand nur dann eine SUVA-Rente bekommen, wenn er oder sie zumindest 10% invalid ist. Neu dagegen soll eine Rente gekürzt werden können, wenn ein SUVA-Rentner das AHV-Alter erreicht. In der Affäre um die Aktenvernichtung im Atomschmuggelfall Tinner kritisiert FDP-Ständerat Dikmati den Bundesrat. Marti sagte gegenüber Radio DRS, die Vernichtung von Akten eines laufenden Strafverfahrens sei in der Geschichte der Schweiz absolut einmalig und sie sei ein Skandal. Wenn der Bundesrat nicht rasch weiterreichende Erklärungen abgebe, müsse eine parlamentarische Untersuchungskommission dem Fall nachgehen. Die Temporärbranche bekommt zum ersten Mal in der Schweiz einen eigenen Gesamtarbeitsvertrag. Nach einjährigen Verhandlungen haben sich die Gewerkschaften und der Verband der Temporärfirmen über die Eckwerte des Vertrags geeinigt. Er soll auf nächstes Jahr in Kraft treten. Sabine Manz berichtet.
Mindestlöhne nach Regionen verschieden, eine Krankentaggeldversicherung, eine Ferienregelung, eine verbesserte Altersvorsorge und eine Regelung für die Weiterbildung. Das alles soll der neue Gesamtarbeitsvertrag bringen, von dem etwa 180.000 temporär Arbeitende aus mehr als 100 Berufen profitieren werden. Angestellte, die bis jetzt unter keinem umfassenden vertraglichen Schutz standen. Die Sozialpartner bezeichnen die Einigung als Durchbruch, schafft sie doch viel Rechtssicherheit. Für die Gewerkschaften ist es ein wichtiger Schritt zur Absicherung der Arbeitsbedingungen. Mit dem neuen GAF werde ein Riegel gegen Sozial- und Lohndumping geschoben, denn zukünftig werde es möglich sein, schwarze Schafe unter den Personaldienstleistern hart anzupacken.
Die Temporärbranche bekommt zum ersten Mal in der Geschichte. Nicola Hayek, bekannt geworden vor allem mit der Swatch, nimmt einen neuen Anlauf in der Autobranche. Ihr schließt sich zu diesem Zweck mit dem Paul-Scherrer-Institut zusammen. Die beiden haben ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Ziel ist die Entwicklung eines Autos, das seinen Antrieb aus einer Brennstoffzelle nimmt und keinerlei CO2 ausstößt. Ein solches Auto müsse außerdem konkurrenzfähig sein, und zwar sowohl bezüglich der Fahrleistungen als auch der Kosten. Die Ausstellung mit Kopien der Schätze von Pharao Tutanchamun in Zürich ist derart erfolgreich, dass sie verlängert wird. Wie die Organisatoren bekannt gaben, haben bereits über 150.000 Personen die Ausstellung besucht. Statt Ende Juni soll sie jetzt erst am 7. September zu Ende gehen. In Bonn ist die UNO-Konferenz zum Artenschutz zu Ende gegangen. Der deutsche Bundespräsident Köhler sagte vor den Delegierten aus 191 Ländern, man habe zwar an der Konferenz Fortschritte gemacht, es sei aber nach wie vor so, dass die Menschheit am Ast säge, auf dem sie sitze. Ganze Ökosysteme seien in Gefahr. 40% des tropischen Regenwaldes seien bereits vernichtet. Der hohe Ölpreis macht auch den Hochseefischern im Süden Europas zu schaffen. Die Kosten für Schiffstreibstoff seien so hoch, dass sie sich von ihrem Beruf kaum noch ernähren können, beschweren sie sich. In Frankreich, Spanien, Italien und Portugal traten deshalb zehntausende Fischer in den Streik. In Madrid sprach ein Gewerkschaftsvertreter von der schlimmsten Krise seit 100 Jahren. 10.000 Menschen nahmen an jener Demonstration teil. Eine große Flutwelle bedroht in der nächsten Woche die indonesische Hauptstadt Jakarta. Die tiefliegenden Stadtteile am Meer könnten überschwemmt werden, warnen Katastrophenfachleute. Die Stadtverwaltung habe damit begonnen, Schutzwälle zu bauen und Sandsäcke zu verteilen. Das befürchtete Hochwasser hängt mit einer ungewöhnlichen Stellung des Mondes zusammen, die nur alle 18 Jahre auftritt. Eine Meldung vom Tennis. Die Schweizerin Patty Schnieder hat am French Open den Achtelfinal erreicht. Sie schlug in der dritten Runde die Französin Emilie Loire in 3 Sätzen.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und 4, die weiteren Themen. Die Irak-Konferenz in Stockholm geizt nicht mit Lob, aber mit Geld. Warum es keinen Schuldenerlass gibt. Worte allein machen keinen Frühling. Die UNO-Konferenz in Bonn, kein Durchbruch, aber immerhin Bewegung. Die Täter und die Untätigen, Lokaltermin in der kosovarischen Stadt Mitrovica, 2 Monate nach den Unruhen. Dann.
Was der Präsident, der Bundespräsident Kuspe gesagt hat, sind für mich halbe Wahrheiten. Und halbe Wahrheiten sind häufig die schlimmste Lüge.
Ständerat Dikmati zum Fall Aktenvernichtung. Das Berner Seeland, eine Steppe. Angstbilder von Gemüsebauern, die an Freihandel denken. Wie man Glück berechnet und wie man sich verrechnen kann, ein Fallbeispiel aus China. Und dann im Dossier, die Angst des Tormanns beim Elfmeter hat einen Grund.
Niemand hat gewusst, dass ich schieße in die Mitte. Darum ich war nicht 100%, aber 1000% überzeugt, dass wenn ich schieße in einem wichtigen Moment, Elfmeter mit dieser Art, das ist 1000% Tor.
1000% Sicherheit gibt's nur im Fußball und auch da nur im Tschechischen. Der nächste Samstag wird für die Schweizer kein Sonntagsspaziergang. Echo der Zeit. Von Fortschritten war die Rede gestern in Stockholm. An der Irak-Konferenz wurde Ministerpräsident al-Maliki von allen Seiten auf die Schulter geklopft, aber davon hat er nicht viel. Er wollte Geld, genauer einen weiteren Schuldenerlass. Nur eben, da war nichts zu haben. Ich sprach heute Nachmittag mit Björn Blaschke. Er ist Nahostkorrespondent der ARD in Amman und bereist den Irak regelmäßig. Zuletzt war er vor 2 Monaten dort im März. Ich sprach ihn auf die Fortschritte an, die in Stockholm so gelobt wurden, und fragte ihn, haben Sie die auch gesehen?
Fortschritte gibt es durchaus. Man sieht Fortschritte im Bereich der Armee, die aufgebaut worden ist. Man sieht Fortschritte im Bereich der Polizei, die ausgestattet und relativ gut zum Teil ausgebildet wurde, im Bereich der Schule beispielsweise, dass man im Süden von Bagdad, wo ich war, im Yusufiya, im ehemaligen Todesdreieck, also in einem der gefährlichsten Gebiete eine ganze Zeit lang, dass man da jetzt Schulen aufgebaut hat von Seiten des amerikanischen Ingenieurkorps in Zusammenarbeit mit lokalen irakischen Firmen. Es gibt sogenannte Micro-Grants, das sind sozusagen letztlich Spenden in Höhe von $2,500, mit der der Einzelhandel vorangebracht werden soll. Das heißt, man sieht durchaus sowas wie Fortschritt im Bereich des Aufbaus. Allerdings meine ich, es ist relativ spät. Das hätte ich eigentlich vor 5 Jahren schon erwartet, als das Regime von Saddam Hussein gestürzt wurde.
Das heißt, wäre das vor 5 Jahren passiert, dann wäre heute vielleicht auch die Sicherheitslage besser. Hat sich da gar nichts geändert?
Nein, die Amerikaner behaupten ja ständig im Einklang mit den irakischen Politikern, dass es auch in der Sicherheitsfrage Besserungen gebe. Aber eben da, wo man von Sicherheit spricht, spreche ich eher von ethnischer und religiöser Trennung im Irak. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie mit einem Hubschrauber über Bagdad hinwegfliegen, was mir neulich relativ häufig vergönnt war, dann sehen Sie unter sich eine Stadt, die von Mauern durchzogen ist. Viele kleine Berlins sozusagen. Mauern, die schiitische von sunnitischen Vierteln trennen, sunnitische Viertel von schiitischen. Letztlich ist es eine komplette Aufteilung der Stadt in Zellen. Und das ist für mich zumindest symbolisch für das gesamte Land. Der Irak ist heute ein geteiltes Land, ethnisch und religiös getrennt. Und diese Trennung hat dazu geführt, dass die Volksgruppen nicht mehr aufeinander losgehen können. Aber das kann man eben nicht Sicherheit nennen oder Befriedung, sondern das ist eine Teilung, eine de facto Teilung, die man aber niemals gewollt hatte.
Wenn wir also nach dem Hubschrauberflug auf den Boden zurückgehen, wie sieht dort der Alltag aus? Gibt es irgendetwas, das nach Normalität aussieht? Gehen Kinder zur Schule, Studenten in die Universität oder ist alles immer noch gelähmt durch die Dauerangst?
Es gibt tatsächlich wieder sowas wie regulären Schulbetrieb, es gibt sowas wie Universitäten, die auch wieder aufhaben, es werden Abschlüsse auch wieder gemacht. Ich betone das jetzt so, weil es eine ganze Zeit lang nicht der Fall war. Aber es ist, wie ich finde, eine Normalität im Unnormalen. Denn wie gesagt, Bagdad ist geteilt. Wenn man von einem Viertel ins andere wollte, müsste man durch Kontrollposten hindurch und das lässt man dann doch letztlich sein. Aber diese Normalität gibt es wieder. Und das hat damit zu tun, dass sich die schiitischen Milizen darauf geeinigt haben, die Waffen ruhen zu lassen. Sie wollen nicht mehr gegen die Amerikaner kämpfen. Das ist das eine. Das andere Erfolgsrezept der Amerikaner ist hinzugehen und zu sagen, es gibt sunnitische Kämpfer, die früher gegen uns angetreten sind und die bezahlen wir jetzt dafür, dass sie es nicht mehr machen, sondern gegen Al-Qaida angehen. Sie zahlen diesen Kämpfern $300 pro Monat und das sind mittlerweile 100.000 dieser Sahwa-Kämpfer, die auf Seiten der Amerikaner stehen. Und dass letztlich damit ein gewisses Gleichgewicht der Kräfte geschaffen wurde, die nicht gegeneinander kämpfen, hat eben auch eine gewisse Normalität mitgebracht. Aber es ist eine Normalität in der absoluten Unnormalität.
Sie sagten vorhin, Sie hätten gern vor 5 Jahren bereits über diese kleinen Fortschritte berichtet. Jetzt hat die Konferenz in Stockholm entschieden, keinen weiteren Schuldenerlass zu gewähren für den Irak. Das bedeutet, der Aufbau bleibt langsam, die Fortschritte bleiben klein.
Davon kann man ausgehen, denn es gibt relativ viele Probleme, die im Irak zu bewältigen sind. Es geht darum, dass die Infrastruktur komplett da niederliegt, dass es keine Krankenhäuser gibt, dass es kein anständiges Abwasser und kein anständiges Trinkwassersystem gibt und. Das wird sich dann alles weiter hinziehen, auf jeden Fall.
Und das wird Folgen haben. Da muss man fragen, warum kommt denn dieser Schuldenerlass nicht zustande?
Na, von saudischer und kuwaitischer Seite, und das sind die beiden Staaten, denen der Irak am meisten schuldet, die erlassen im Zweifel die Schulden nicht, weil sie als ur-sunnitische Staaten letztlich nicht gerne zusammenarbeiten mit einer schiitisch dominierten Regierung im Irak. Und da hat man einfach Angst, dass man dem Erzfeind Iran letztlich hilft und nicht den Irak.
Nun waren aber genau diese Länder, die Saudis, die Kuwaitis, Katar, in Stockholm gar nicht dabei. Warum haben die anderen keinen weiteren Schuldenerlass gewährt?
Na, ich vermute, dass dahinter steckt, dass man letztlich die Korruption im Irak nicht in gewisser Weise damit weiter befördern möchte. Denn das irakische System ist absolut korrupt. Da denke ich, möchten doch die westlichen Staaten erstmal, dass entsprechend aufgeräumt wird.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Björn Blaschke. Er ist ARD-Nahost-Korrespondent. Der Gastgeber wurde euphorisch. Heute am letzten Tag der UNO-Konferenz über Biodiversität kam Deutschlands Umweltminister Sigmar Gabriel fast in Schwärmen.
14 days, 2 weeks ago, I never thought that we will reach common ground in so many fields. Today we all can say CBD is back on top of the environmental international agenda.
Vor 2 Wochen sagte er, beim Beginn der Konferenz hätte er sich nicht vorstellen können, dass der Schutz der Artenvielfalt wieder ganz zu oberst auf die politische Umweltschutzagenda komme. Ein Erfolg also. Alles eine Frage des Maßstabs. Die Einschätzung von UNO-Korrespondent Markus Mucklin.
Wer weniger erwartet, kann danach leichter von Erfolg reden. So ist es wohl dem deutschen Gastgeber der UNO-Konferenz über Biodiversität, Umweltminister Sigmar Gabriel, ergangen. Er hatte sich auf das Schlimmste gefasst gemacht, kein Wunder. Die Konvention für den Schutz der Artenvielfalt wurde vor 16 Jahren beschlossen. Doch geschehen ist nichts. Das Pflanzen- und Tiersterben ging weiter. Kostbare Wälder und Meere genießen keinen Schutz. Regeln für die Nutzung wertvoller Ressourcen gibt es keine. Die Staaten waren nicht willens, sich auf griffige Maßnahmen zu einigen. Es war wie ein Dialog des Such, wie ein Dialog unter Taubstummen. Die Konferenz in Bonn hat das Gespräch wieder in Gang gebracht. Und sie bringt auch einige Ergebnisse. Bundeskanzlerin Angela Merkel versprach viel Geld für den Schutz von Regenwäldern. Dutzende von Entwicklungsländern bieten Gebiete an, die sie unter Naturschutz stellen. Sie machen immerhin eine Fläche aus, die anderthalbmal so groß wie Deutschland ist. Auch will man nun das Problem der Biopiraterie angehen. In 2 Jahren soll es dafür verbindliche Regeln geben. Sie sollen dafür sorgen, dass die Vorteile, die sich aus der Nutzung der biologischen Ressourcen ergeben, gerecht verteilt werden. Nicht nur die Unternehmen, die aus pflanzlichen Wirkstoffen Produkte entwickeln, sollen profitieren. Die Entwicklungsländer, wo die Stoffe meist herkommen, sollen am Gewinn beteiligt sein. Selbst in die Kritik geratenen Agrotreibstoffe sind nicht mehr tabu. Man wird sie auf ihre Nachhaltigkeit überprüfen. Es soll verhindert werden, dass sich der Boom der Agrotreibstoffkulturen negativ auf die Biodiversität auswirkt. Auch Brasilien, das mehr als alle anderen Länder Agrarprodukte zu Treibstoffen verarbeitet, hat da schließlich eingewilligt. Der Schutz der biologischen Vielfalt wird wieder ernst genommen, nur ob dies reicht. Umweltorganisationen reagierten alles andere als euphorisch. Der Artenschutz komme nur im Schneckentempo voran, während Tiere und Pflanzen viel schneller ausgerottet würden, kritisiert Greenpeace. Das allseits anerkannte Ziel, den Verlust der biologischen Vielfalt bis 2010 wesentlich zu reduzieren, wird man denn auch verfehlen. Daran ändert auch die neue Gesprächsbereitschaft nichts.
Die Analyse von Markus Mucklin. Im jungen Staat Kosovo ist das Verhältnis zwischen albanischer Mehrheit und serbischer Minderheit im Norden eines der großen Probleme. Und besonders augenfällig ist das in der geteilten Stadt Mitrovica. Südlich des Flusses Ibar leben die Albaner. Der Nordteil der Stadt ist mehrheitlich serbisch und das ist der Schauplatz des folgenden Berichts. Seit den Unruhen im März herrschen die Serben in Nord-Mitrovica eigenmächtig und die UNO-Verwaltung im Kosovo, die UNMIK, schaut tatenlos zu, obschon sie für Recht und Ordnung zuständig wäre. Das hat Folgen, Walter Müller.
Nord-Mitrovica wirkt trüber, heruntergewirtschafteter als der quirlige südliche Stadtteil der Albaner am anderen Ufer des Flüsschens Ibar. Im Nordteil der Stadt Mitrovica leben knapp 20.000 vorwiegend serbische Einwohnerinnen und Einwohner. Hier konzentriert sich der kosovo-serbische Widerstand gegen den unabhängigen Kosovo. Auf den Trottoirs stehen immer noch dicht gedrängt die improvisierten Kioske, wie zu Milosevics Zeiten der Kriegswirtschaft Ende der 90er Jahre. Die Händler bieten alles an: Kleider, Schuhe, Zigaretten, Kosmetika, Alkohol. Und seit Februar ist auch wieder enorm viel Schmuggelware auf dem Markt. Damals haben wütende Kosovo-Serben 2 Grenzposten abgebrannt. Und seitdem ist die Grenze zwischen Kosovo und Serbien weit offen. Damit ist der Nordkosovo zum rechtlosen Gebiet geworden. In Mitrovica ärgert sich der kosovo-albanische Journalist Musa Mustafa. Aufgrund seiner Informationen habe er die Polizei 48 Stunden vor dem Überfall auf die Grenzposten gewarnt. Diese habe jedoch nichts unternommen. Dieser Anschlag war nur der Anfang. Einen knappen Monat später explodierte die Situation in Nordmitrovica mit einem bewaffneten Aufstand der Serben. Ein NATO-Soldat ist dabei umgekommen, viele weitere wurden teils schwer verletzt. Zwar ist in Mitrovica oberflächlich wieder Ruhe eingekehrt, aber seit Mitte März regieren im Nordkosovo nur noch die Serben mit ihren parallelen Verwaltungsstrukturen. Das schränkt vor allem den kosovo-albanischen Bürgermeister Bayram Recepi ein. Formell sei er für die gesamte Stadt zuständig. In Realität regiere er aber nur den Südteil und einige albanische Dörfer im Norden, wo er auch wohne.
For time being formally I am mayor of all of city, but in reality I run for southern municipality, including some villages in northern part, where is also my house.
Ebenfalls die internationale Polizei und die UNO-Verwaltung sind im Nordkosovo machtlos, obschon sie den gesamten Kosovo verwalten sollten. und erst recht nichts zu sagen hat dort die kosovo-albanische Regierung im 40 Kilometer entfernten Pristina. Trotzdem will die Kosovo-Regierung am 15. Juni die neue Staatsverfassung in Kraft setzen. Die UNO-Verwaltung UNMIK, die seit Ende des Krieges im Sommer 99 den Kosovo verwaltet, wird entgegen aller Planung in irgendeiner Form bleiben müssen. Denn wegen dem Widerstand Russlands und anderer Länder kann der Weltsicherheitsrat den unabhängigen Kosovo nicht anerkennen. Serbien und Russland akzeptieren nur die UNO-Verwaltung UNMIK als Garant in für Ruhe und Ordnung. Sie lehnen die geplante EU-Mission ab. Die aber ist in Pristina bereits eingezogen. Im Moment weiß im Kosovo niemand, wer was und ab wann machen wird. Der UNMIK-Sprecher in Pristina wiederholt nur immer wieder, Brüssel und New York seien noch am Kompetenzen aushandeln. In Nordmitrovica aber warnt der moderate kosovo-serbische Lokalpolitiker Oliver Ivanovic vor schnellen Lösungen. Er empfehle allen internationalen Vertretern, nichts zu überstürzen, das würde nur Schwierigkeiten bringen, sagt Oliver Ivanovic. Bayram Reshepi, der kosovo-albanische Bürgermeister von Mitrovica, aber seufzt. Die Internationalen würden zu viel Rücksicht auf die gegenwärtige Regierungsbildung in Serbien nehmen und unnötige Gedankenspiele anstellen. In der Politik müsse man oft pragmatisch vorgehen und nicht unnötig spekulieren, empfiehlt Reshepi.
Sometimes also in politics you have to go more simple, not to speculate too much or to imagine too much.
In der geteilten Stadt Mitrovica und im Kosovo herrscht zurzeit nur Ruhe, weil alle auf einen Entscheid des UNO-Generalsekretärs Ban Ki-moon warten. Derweil geht die serbische und kosovo-albanische Mafia vereint und ungehindert ihren einträglichen Schmuggelgeschäften nach.
Vor genau einer Woche gab Bundespräsident Pascal Couchepin zu, der Bundesrat habe im sogenannten Atomschmuggelfall Akten vernichten lassen. Akten aus einem laufenden Strafverfahren. Das ist keine Kleinigkeit. Noch brisanter wird die Aktenvernichtung dadurch, dass das offenbar auf Druck des US-Geheimdienstes CIA geschah. Der ehemalige Staatsanwalt und Tessiner Ständerat Dick Marty hat selbst schon im Geheimdienstumfeld ermittelt. Er war heute Mittag Gast im Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS und zeigte wenig Verständnis für die Aktion des Bundesrats. Alexander Sauter fasst zusammen.
Der Fall sei schlimmer, als er gedacht habe, sagt Dick Marty. Er spricht gar von einem Skandal.
Skandal, weil die Vernichtung von Akten ist schon etwas Außerordentliches. Die Vernichtung von Akten eines laufenden Strafverfahrens ist, ich glaube, in unserer Geschichte absolut einmalig.
Er könne nicht verstehen, warum die Akten nicht einfach an einem sicheren Ort aufbewahrt wurden. Hat der Bundesrat die Akten auf Druck der USA vernichtet, weil in den Dokumenten nachzulesen ist, wie der US-Geheimdienst CIA agiert? Und steht in den Akten, wie die unter dem Verdacht des Atomschmuggels stehenden Gebrüder Tinner mit der CIA zusammengearbeitet haben? Der ehemalige Tessiner Staatsanwalt kennt die Welt der Geheimdienste. Als Abgeordneter des Europarats untersuchte er die Entführung von Terrorverdächtigen durch die CIA in Europa. Aufgrund seiner Erfahrungen vermutet Marty deshalb, dass es sich bei den vernichteten Dokumenten um mehr als nur um Baupläne für Nuklearwaffen handelte.
Ich glaube, das ist die einzige mögliche Erklärung, dass in diese Akten ganz sensibel Informationen über die Aktivität von Geheimdiensten, insbesondere von CIA. Das ist die einzige Erklärung für diese Vernichtung, die vermutlich verlangt worden ist von der amerikanischen Verwaltung.
Seit der Erklärung vor einer Woche durch Bundespräsident Pascal Couchepin schweigt der Bundesrat. Trotzdem ergaben gestern Recherchen von Schweizer Radio DRS, Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf soll in den ersten Wochen dieses Jahres den Bundesrat aufgefordert haben, deutlich weniger Dokumente zu vernichten als geplant. Der Bundesrat lehnte den Antrag jedoch ab. Viele Fragen bleiben also unbeantwortet. Wenn die Regierung deshalb nicht rasch umfassende Erklärungen abgibt, unterstützt FDP-Mann Dick Marti die Forderung nach einer parlamentarischen Untersuchungskommission PUC. Bislang hat sich erst die Grüne Partei für eine PUC ausgesprochen.
Was der Bundespräsident Couchepin gesagt hat, sind für mich halbe Wahrheiten. Und halbe Wahrheiten sind häufig die schlimmste Lüge.
Der Tessiner Ständerat Dick Marti im Beitrag von Inlandredaktor Alexander Sauter. Das ganze Tagesgespräch mit Dick Marti finden Sie im Internet unter drs.ch. Den Link zum Gespräch finden Sie gleich nach diesem Beitrag. Im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS geht's jetzt weiter mit diesen Themen. Jeder ist seines Unglücks Schmied. China verliert eine magische Zahl. Und im Dossier ein gefährlicher Gegner. Die Tschechen sind auf dem Fußballrasen keine Nobodies. Zuerst aber die Angst der Bauern im Seeland. Wenn Schweizer Bauern das Wort Freihandel hören, werden die meisten etwas steif im Rücken. Nicht ganz grundlos, denn der freie Markt wird sie unter Druck bringen. Preisdruck. Viele lehnen ein Abkommen innerhalb der Welthandelsorganisation WTO oder einen Vertrag mit der EU darum rundweg ab. Einige sehen aber auch Chancen, konkret neue Märkte in der EU für Käse oder Würstchen made in Switzerland. Nur die Kartoffeln und das Getreide im Berner Seeland lassen sich schwer zu hochpreisigen Markenprodukten veredeln. Optimismus ist dort darum Mangelware. Toni Koller.
Die fruchtbaren Böden der Drei-Seen-Region sind geprägt vom Ackerbau, ein Eldorado für Zuckerrüben, Getreide oder Kartoffeln. Doch wer wird uns das in Zukunft alles abkaufen, fragen sich hier Tausende von Bauern, wenn sie über ihre topfebenen Felder blicken. Kartoffelproduzent Stefan Krähenbühl illustriert seine Befürchtung mit einer Kiste voller Kartoffeln, wie sie schon heute in die Schweiz eingeführt werden.
Wenn wir hier ins Kistchen schauen, haben wir Frühherdöpfel aus Israel. Lohn in der Schweiz rund 25 Franken pro Stunde, in Israel 1,50. Und das ist ganz klar, dass wir mit diesen Löhnen nicht mithalten können.
Mit EU-Freihandel könnten Lebensmittel zu tiefen Weltmarktpreisen dereinst unbeschränkt in Schweizer Verkaufsregale gelangen. Für den Präsidenten der landwirtschaftlichen Organisation Seeland, Walter Dardel, ein Schreckensszenario.
Wir leben hier in einer für den Ackerbau prädestinierten Gegend. Man sagt, der Ackerbau, der wird um 50-70% zurückgehen. Und das ist die Angst, die im Nacken sitzt.
Nur wenige Bauern würden den Globalisierungsschub überstehen. Aus weiten Teilen des Seelandes würde Brachland, aus der Kornkammer eine Prärie. Der Selbstversorgungsgrad der Schweiz fiele weit zurück. Und auch die Regale der Delikatessengeschäfte wären kein Absatzkanal für Seelandprodukte.
Aus diesen Mengen Kartoffeln können wir ja nicht solche Spezialitäten machen, die im Spezialitätenmarkt irgendwie in der ganzen EU gebraucht werden.
Und wie wäre es, wenn man den hiesigen Konsumenten die relativ teuren Ackerbauprodukte noch vermehrt mit der Qualität des Einheimischen, mit dem Argument der Swissness, schmackhaft zu machen versuchte?
Wir müssen von der Landwirtschaft immer wieder die Konsumenten gewinnen für uns. Das ist auch eine Aufgabe. Aber zuletzt spielt ja immer der Preis eine Rolle.
Das Warnszenario, kurz zusammengefasst, der Freihandel mit der EU wäre so ziemlich das Ende des hiesigen Ackerbaus. Doch wie real sind diese Befürchtungen? Das Bundesamt für Landwirtschaft beziffert den möglichen Rückgang der Landwirtschaftsfläche im Seeland keineswegs auf 50-70, sondern bloß etwa auf 10%. Mit dem Freihandel würden nämlich auch importierte Traktoren oder Düngemittel billiger. Und für verarbeitete Produkte wie etwa Gürzi stiegen die Exportchancen. Einen weiteren Grund für diesen Optimismus liefert Kartoffelbauer Krähenbühl gleich selbst.
Als ich 20 war, hat es geheissen, wir haben zu viel Herdöpfel, wir haben Überschuss. Jetzt bin ich 30 und jetzt heisst es, wir haben zu wenig.
Neben den Kartoffeln sind auch andere Ackerprodukte, wie man weiß, zur Mangelware geworden. Weltweit werden Pflanzen zu Treibstoffen verarbeitet, die Preise auf dem Weltmarkt explodieren. Jener des Weizens nähert sich dem teuren Schweizer Niveau. Eigentlich ein guter Grund für die Seeländer Bauern, die Freihandelsalarmglocke abzuschalten. Doch ihr Präsident traut den Dingen nicht.
Wie das sich jetzt in den nächsten Jahren entwickelt, das wissen Sie nicht und das weiß ich nicht. Der Markt kann sich schnell wieder umstellen. Oder?
Vorerst bleibt die Seeländer Bauernorganisation beim rabenschwarzen Szenario einer drohenden Versteppung. Sie übt damit Druck aus, damit die Schweiz der EU möglichst sanfte Übergangsbestimmungen abtrotze.
Bis vor kurzem wäre der heutige Tag, der 30. Mai, in China ein Glückstag gewesen. Denn die Quersumme aus 30, also 3 plus 0, gibt 3. Plus 5 für den Mai, das gibt 8. Und die 8 war in China traditionell eine Glückszahl. War. Seit dem verheerenden Erdbeben letzte Woche ist die 8 in den Augen vieler in China zur Unglückszahl geworden. Petra Altenrath von der ARD rechnet vor.
Eigentlich ist die Zahl 4 die Unglückszahl in China. 4 heißt auf Chinesisch Zi. Wenn man Zi aber falsch ausspricht, wird das Wort Tod daraus. In diesem Jahr aber ist alles ganz anders. Die Zahl 8 wurde von vielen Chinesen zur Unglückszahl ernannt. Das Erdbeben, erklärt die 32-jährige Xiao Ren, habe sich genau 88 Tage vor Beginn der Olympischen Spiele ereignet. Und das sei nicht das einzige Unglück gewesen, bei dem die Zahl 8 eine Rolle spielt, sagt Xiao Ren. Die Schneekatastrophe in diesem Jahr ist am 25.01. passiert. Wenn man die Zahlen dieses Datums addiert, dann ergibt das 2 plus 5 für den 25. plus eine 1 für den Januar. Da kommt 8 bei raus. Die Unruhen in Tibet haben am 14.03. begonnen. Wenn man die Zahlen auseinandernimmt, ergibt die Quersumme wieder eine 8. Nimm jetzt die Zahl für den Tag, an dem das Erdbeben passierte. Der 12.05. 1 plus 2 für den 12. ergibt 3, plus eine 5 für den Mai ergibt schon wieder eine 8. Erst vor kurzem wurde die Stärke des verheerenden Erdbebens von 7,9 auf 8 hochkorrigiert. Im Internet gibt es hunderte Einträge, die sich damit beschäftigen, warum die 8 zur Unglückszahl wurde. Auch Zeitungen drucken Bilder und Artikel ab, die sich mit der Zahl 8 beschäftigen. Auf einem Foto sieht man ein Haus, das bei dem Erdbeben völlig zerstört wurde. Auf einem der Trümmerteile klebt aber immer noch ein Plakat. Es ist gut erhalten und darauf ist zu lesen: Noch 88 Tage, dann beginnen die Olympischen Spiele. Für den Pekinger Experten für Zahlensymbolik Dong Yilin ist dieses Plakat wie ein Zeichen. Eigentlich gilt die Zahl 8 in China als Glückszahl. Sie steht für Reichtum und Wohlstand, sagt Dong Yilin. Genau aus diesem Grund haben wir es befürwortet, dass die Olympischen Spiele am 8.8.2008 um 8.08 Uhr am Abend beginnen. Wir dachten, so können die Olympischen Spiele zu einem Erfolg werden. Wenn man zu viel Achter hat, dann kehrt sich das Glück aber ins Gegenteil um. Das ist wie beim Essen. Wenn man isst, um sich zu stärken, ist das gut, zu viel Essen aber macht krank. Dass nun ein großes Unglück am 8.8.2008 zu Beginn der Olympischen Spiele geschehen wird, glaubt Dong Yilin aber nicht. Er geht davon aus, dass die Unglückskette mit Beginn der Spiele beendet ist und die Zahl 8 ab dem 8.8.2008 wieder zur Glückszahl wird.
Petra Altenrath über chinesisches Glück und Unglück mit der 8. Unser eigener Korrespondent Peter Achten wäre in dieser Frage wohl etwas befangen gewesen. Morgen in einer Woche geht's los. Mit diesem vieldeutigen Satz ist das Thema des Dossiers eindeutig definiert. Fußball. Im Eröffnungsspiel der Euro 08 steht die Schweiz einer Eishockeynation gegenüber. Tschechien hat tatsächlich auf glattem Grund Furore gemacht. Darf aber auch auf dem Rasen nicht unterschätzt werden. Immerhin haben die Tschechen schon zweimal in einem WM-Final gespielt und einmal wurden sie Europameister, die Schweiz nie. Ganz klar, einen solchen Gegner muss man genau kennen. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann versucht, das Fußballphänomen Tschechien zu ergründen.
Ich schieße Elfmeter mit anderer Art. Ich bin ein Vater von den Ideen. Meine Idee war, wenn ich schieße, scharfe Schuss in Mitte, das Tormann-Reflex kann Ball halten. Aber wenn ich schieße, ein leichter Schuss, das Tormann, wenn fliegt, ist nicht mehr, das kommt wieder zurück.
Belgrad, 20. Juni 1976. Penaltyschießen im Finale der Europameisterschaft zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei. Der Deutsche Uli Hoeneß verschießt. Der nächste Penalty von Antonín Panenka kann das Turnier entscheiden. Spannung im Stadion und beim deutschen Reporter Eberhard Staniek.
Jetzt läuft Panenka an. Sepp Maier lauert. Panenka schießt ein. Panenka mit einem Lüpfer überwindet den deutschen Torhüter. Die Tschechoslowakei ist Europameister im Fußball der Nationalmannschaften des Jahres 1976.
Ich war nicht 100%, aber 1000% überzeugt, dass wenn ich schieße in einem wichtigen Moment, Elfmeter mit dieser Art, das ist 1000% Tor.
Mit seinem gefühlvollen Heber geht Antonín Panenka in die Fußballgeschichte ein. Vor ihm hatte es niemand gewagt, einen Penalty so aufreizend lässig zu schießen. Das brachte ihm Bewunderung, trug ihm aber auch den Vorwurf ein, Sepp Maier, den deutschen Torhüter und amtierenden Weltmeister, der Lächerlichkeit preisgegeben zu haben.
Ja, Sepp Maier noch. Sepp Maier ist nachdem einfach ein bisschen ein Problem, weil er war ein bisschen ärgerlich auf meine Person. Ne? Die Journalisten schreibten in Zeitung, dass ich machte eine Clown von Tormann.
Das sei aber keineswegs die Absicht gewesen, beteuert Antonín Panenka. Er habe einfach so schießen wollen, wie er dies nach dem Training jeweils geübt habe. Seine Mitspieler hätten das gewusst und ihn zunächst von seinem riskanten Vorhaben abbringen wollen. Vergebens, der Penalty von Belgrad machte Antonín Panenka zum Helden. Doch vergolden ließ sich dieser Status damals nicht.
In unserem politischen System, es war nicht erlaubt, eine Werbung machen oder sowas. Ne? Unser Trainer sagte, das ist schön, du bist Europameister, aber morgen haben wir Training.
Trotzdem feierte die Mannschaft den Titel ausgiebig und wenn es auch keine üppigen Prämien gab, so stand wenigstens genügend Bier zur Verfügung. Als die Spieler am nächsten Tag zurückkehrten, war Prag aus dem Häuschen.
Wir waren sehr überrascht alle, weil wenn wir kommen nach Europameisterschaft hier in Prag, im Flughafen, waren 10.000 oder 20.000 Fußballfans und das war super. Das habe ich nicht erlebt bis jetzt.
Tatsächlich ist die Euphorie nicht selbstverständlich, denn sie ist nicht Sache der Tschechen, schon gar nicht, wenn es um Fußball geht. Eher gelingt es dem Eishockey, das Land zu elektrisieren. Das hat historische Gründe, denn die Eishockey-Teams der GSSR lieferten den verhassten Sowjets grandiose Kämpfe und fügten ihnen oft genug empfindliche Niederlagen zu. Das tat der tschechischen Seele gut. Der Fußball hingegen war Teil des kommunistischen Apparats. In den miefigen Hinterzimmern der Funktionäre wurden die Resultate ausgehandelt und die Spieler waren Staatsangestellte, standen auf der Lohnliste der Eisenbahn, des Bergwerks, der Traktorfabrik. Die Sportler des Armeeklubs wurden bei guten Leistungen in den Offiziersrang erhoben, wie zum Beispiel Josef Masopust, Europas Fußballer des Jahres 1962. Heute, 77-jährig, spricht Masopust nicht mehr so gerne über die Lage damals, sagt bloß:
Wir haben fast umsonst gespielt, aber wir haben mit Herz gespielt.
Als Spieler von Dukla Prag wurde Masopust nicht besser entlöhnt als irgendein Armeeoffizier. Für einen Sieg kassierte der damalige Superstar bloß 10 Franken Prämie, genoss dafür aber andere Privilegien.
Die Möglichkeit zum nach Ausland fahren war unser Vorteil. Und ich war überall in der ganzen Welt, Australien, Japan, Hongkong, United States. Das ist, sage ich, etwas, was kann mir niemand genommen.
Den größten Erfolg seiner Karriere feierte Masopust dann auch in Übersee bei der Weltmeisterschaft 1962 in Chile.
Vor der Abreise nach Chile haben die Leute gesagt, machen Sie nicht die Koffer offen, weil Sie fahren sofort zurück.
Aber es kam anders. Die Tschechoslowakei schaffte es bis in den Final, traf dort auf Brasilien mit Pelle. Masopust schoss das 1:0, doch dann machte der tschechische Torhüter 2 fatale Fehler und der sowjetische Schiedsrichter pfiff einen fälligen Penalty nicht. Aus der Traum vom Weltmeistertitel. Es bleibt die Erinnerung.
Das Erfolg, dass wir sind bis Endspiel gekommen, das ist das Größte.
Die Tschechoslowakei erreichte zuvor schon einmal einen WM-Final, 1934 in Italien, unterlag dort aber dem Gastgeber im Wiederholungsspiel. Ein Sieg gegen die Italiener in der aufgeheizten Stimmung des damals faschistischen Rom wäre wohl ohnehin fast unmöglich gewesen. 2 Weltmeisterschaftsfinals, 1 Europameistertitel, dazu ein EM-Final und 2 EM-Halbfinals. Weshalb gelingt es dem kleinen Land so regelmäßig bei den ganz Großen mitzuspielen? Und dies erst noch mit sehr erfrischendem, offensiv ausgerichtetem Tempofußball, der das Auge erfreut und die Begeisterung weckt.
Grigera. Jan Koller,
Goal! Goal! Goal!
Vynikající
centr. Jan Koller.
Od Zdenka Grigeria Jan Koller měl lehkou práci.
Pátá minuta, vedeme 1-0.
Es ist nicht ganz einfach, nach den Gründen zu suchen für das tschechische Fußballwunder. Die Talentefassung erfolgt nicht früher als in vergleichbaren Ländern. Ausbildung und Infrastruktur sind nicht besser. So etwas wie eine tschechische Fußballschule existiert nicht. Die Nationalteams leben vielmehr vom Talent und der individuellen Klasse der Spieler. Und so alle 10, 15 Jahre bringt das Land eine Mannschaft hervor, die um die wichtigen Titel mitspielt, sagt Miroslav Kadlec, Mitglied des letzten gemeinsamen tschechoslowakischen und nach der Trennung ersten rein tschechischen Nationalteams. Eine Erklärung für das Phänomen hat auch er nicht.
Die Nationalmannschaft ist mittlerweile seit Jahren in der Top 10, in der FIFA-Rangliste. Also im Moment sind wir sozusagen aus dem Osten, wir sind die Besten. Das ist unverständlich, oder so ein kleines Land. Da ist schon ein Wunder, glaube ich, dass mittlerweile hat jeder Angst vor uns.
Kadlec stand selber auch in einem Final bei der Europameisterschaft 1996, als die Tschechen in der Nachspielzeit unglücklich gegen Deutschland verloren. Trotzdem.
Wenn man im Finale in Wembley spielt, das ist ein Traum. Da ist schwer auch zu beschreiben. Das bleibt natürlich immer in meinem Kopf.
Nun, 12 Jahre später, hat sein Sohn ebenfalls die Chance, den Traum einer Finalteilnahme zu erleben. Michal Kadlec gehört zum Kader des aktuellen tschechischen Nationalteams, das am 7. Juni gegen die Schweiz das Eröffnungsspiel zur Euro 08 bestreitet.
Das ist natürlich eine Ehre für uns und gleich gegen Schweiz. Ich glaube, dass es nichts Schöneres geben kann, als das erste Spiel auszutragen.
Doch letztlich träumen Michal Kadlec und seine Teamkollegen wohl nicht nur vom ersten, sondern auch vom letzten Spiel an der Euro, vom Final. Und davon der Legende vom kleinen Land, das im Fußball immer wieder zu den Besten gehört, ein weiteres Kapitel hinzuzufügen.
Das war ein Rückblick als Vorschau von Marc Lehmann in Prag. Das Eröffnungsspiel der Euro 08 findet am Samstag kommender Woche statt in Basel mit 1000% Sicherheit. Das war's für heute. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Roman Fillinger und für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Martin Durat.
Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.